Hallo, schön, dass du zuhörst. Für unser Schulprojekt Walddetektive sprechen wir mit Menschen, die den Wald richtig gut kennen. Zum Beispiel Professor Dr. Jürgen Bauhus. An der Universität Freiburg leitet er die Professur für Waldbau. Er ist also für die Lehre der Studierenden in diesem Themenbereich verantwortlich. Herr Bauhus, was bedeutet Waldbau eigentlich genau und was lernen die Studierenden bei Ihnen?
Waldbau ist tatsächlich ein sehr alter und auch traditioneller Begriff. Der ist wahrscheinlich so alt wie die wissenschaftliche Forstwirtschaft, also mehrere hundert Jahre. Und man kann das vergleichen mit dem Begriff Landbau, der früher auch mal im Prinzip alles umfasste, was die Landwirtschaft beschrieb oder beschreibt. Und so hat man eben Waldbau auch verstanden als quasi die Kultivierung des Waldes. Das waren die Anfänge der Forstwirtschaft, als man gemerkt hat, dass das Holz knapp wird durch die ungeregelte Nutzung, die es auch im Mittelalter gab und in der frühen Industrialisierung, wo ganz viel Holz verwendet wurde, zum Brennen von Glas oder zum Schmelzen von Glas, zur Verhüttung, von Erzen, oder eben einfach nur als Energie. Und dann hat man eben gemerkt, wir müssen unseren Wald nachhaltig bewirtschaften und dafür sorgen, dass wenigstens so viel Holz nachwächst, wie wir nutzen, und dass wir dafür eben auch den Wald verjüngen müssen. Deswegen war Waldbau zunächst so die Wissenschaft quasi von der Verjüngung der Wälder, ähnlich wie eben beim Landbau, wo man etwas anbaut und hinterher wieder erntet. Und seitdem hat sich der Begriff aber viel erweitert und hat viele zusätzliche Dimensionen bekommen. Heute verstehen wir unter Waldbau im Prinzip die Gestaltung von Wäldern, also nicht nur das Pflanzen von Bäumen, sondern auch, wie wir mit bestehenden Wäldern umgehen, damit sie die Ziele, die wir mit den Wäldern für uns als Menschen verfolgen, erfüllen können. Und diese Ziele, die sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Das geht nach wie vor natürlich immer noch um die Produktion dieses erneuerbaren Rohstoffs Holz. Aber das wissen ja auch alle, die schon mal im Wald unterwegs waren. Wir gehen da auch rein, um uns zu erholen, für die Freizeitgestaltung. Aus dem Wald kommt klares, sauberes Wasser in den Bächen, oder es sickert auch in das Grundwasser ein. Der Wald versorgt uns mit kühler Luft, und der nimmt auch das Kohlendioxid aus der Luft auf und speichert es in der pflanzlichen Biomasse der Wäldern. Das sind alles ganz wichtige Funktionen, die der Wald hat. Und das lernen die Studierenden eben heute, wie man also zum Beispiel über die unterschiedlichen Baumarten, die wir in einem Wald entweder anpflanzen oder erhalten, dadurch, dass wir den Wald pflegen, diese Ziele erreichen, wie wir über die Gestaltung der Struktur des Waldes, also ob das zum Beispiel so ein einschichtiger Wald ist mit einem Kronendach oder ob das ein vielschichtiger Wald ist, in dem große Bäume neben kleinen Bäumen stehen, wo es auch mal Lücken gibt, in die viel Licht eindringt in den Wald. Oder wo wir eben auch dafür sorgen, dass altdicke Bäume stehen bleiben, damit sie Höhlen entwickeln können für andere Arten, die dann da drin leben. Oder wo wir Totholz anreichern, also tote Bäume, die entweder auf dem Boden liegen oder noch stehen. All diese Maßnahmen, um zum Beispiel auch die Artenvielfalt im Wald zu erhalten. Also Waldbau beschäftigt sich im Prinzip heutzutage mit all diesen Fragen. Wie müssen wir unsere Wälder gestalten, damit wir diese unterschiedlichen Ziele erreichen können? Und das lernen die Studierenden bei uns.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass der Wald viele verschiedene Funktionen hat und wir ihn auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen nutzen. Wie können wir all diese Wünsche zusammenbringen, ohne dem Wald zu schaden, wenn wir doch alle irgendwie ein Stück davon haben wollen?
Ja, das ist nicht so leicht. Und das ist auch etwas, was in der jüngeren Vergangenheit deutlich zugenommen hat. Also zum einen die Ansprüche an den Wald, aber auch die Konflikte, die sich dadurch ergeben. Ja, also dass ganz unterschiedliche Dinge, die man nicht so leicht unter einen Hut bringen kann, im Prinzip auf der gleichen Fläche stattfinden sollten oder könnten. Ja, man kann nicht zum Beispiel mit ein und denselben Wald für die maximale Holzproduktion nutzen und gleichzeitig dort auch möglichst viel Artenvielfalt erhalten. Ja, diese Dinge, die schließen sich dann aus. Und das können wir natürlich dadurch lösen, dass wir diese unterschiedlichen Ziele, die wir verfolgen, räumlich etwas entzerren. Dass wir sagen, okay, in diesem Teil des Waldes konzentrieren wir uns auf den Schutz der Artenvielfalt. Da machen wir zum Beispiel ein strenges Schutzgebiet, wo auch die forstliche Nutzung ausgeschlossen ist. Und in einem anderen Teil des Waldes erlauben wir die forstliche Nutzung. Da sind wir dann auch zufrieden mit vielleicht einer etwas reduzierten Artenvielfalt oder dass ganz bestimmte Arten dort dann nicht vorkommen. Also diese räumliche Entzerrung, die ist sicherlich ein wichtiges Mittel, um diese Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig versuchen wir aber trotzdem auch hier gerade in Deutschland so viel wie möglich dieser Ziele auch auf kleiner Fläche zusammenzubringen. Und das gelingt zu einem großen Teil auch mit der Art und Weise, wie wir uns hier der Waldwirtschaft verschrieben haben, nämlich mit einer sogenannten naturgemäßen Waldwirtschaft, wo also sehr viele natürliche Prozesse integriert werden sollen, also die Verjüngung der Bäume möglichst eben natürlich passieren soll, wo wir auch weitgehend versuchen, die Baumartenzusammensetzung an der Natur orientiert zu haben, also dass die meisten Baumarten, die dann im Wald stehen, eben auch natürlicherweise davor kommen würden. Und dass wir eben auch Bäume alt werden lassen und sehr strukturreiche Wälder versuchen zu gestalten. Ja, also dadurch kriegt man viele Funktionen dann unter einen Hut, aber es ist nicht immer möglich. Gerade in Erholungswäldern, zum Beispiel in stadtnahen Wäldern, reagieren viele Waldbesucher empfindlich, wenn dann da dicke Bäume auf einmal geerntet werden sollen, weil sie sich so an den Anblick der Bäume gewöhnt haben und dieser Wald im Prinzip sowas wie der erweiterte Garten oder Park für sie geworden ist.
Wie lange muss ein Baum denn eigentlich wachsen, bis er für die Verarbeitung zu zum Beispiel Holz oder Papier verwendet werden kann?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Bäume können für Papier schon in schwachen Dimensionen geerntet werden. Ja, also wenn die vielleicht so eine Stärke haben, wo der Baum so einen Durchmesser von 20 Zentimeter hat, weil das Holz ja im Prinzip aufgelöst wird in diesem Prozess und weil es nicht auf das gewachsene Holz ankommt. Also alle Verwendungen, bei denen das Holz im Prinzip zerkleinert wird, zum Beispiel durch einen chemischen Aufschluss oder dadurch, dass es zu kleinen Teilen verarbeitet wird, also zu Spänen oder Chips. Dafür kann man dann schon kleine Bäume ernten. Schwieriger wird es dann, wenn man wertvolles Holz aus den Bäumen nutzen will, wenn man da also Balken oder Bretter draus sägen will oder Furnier, also solche dünnen Holzblätter, die man zum Beispiel auf Möbeln oder für Möbeln verwendet oder auf Türen. Da braucht man dann Bäume großer Dimensionen, in der Regel so ab 50, 60 Zentimeter. Oder bei Balken und Brettern, da geht es auch schon so ab 40 Zentimetern. Und dann, dass so ein Baum, sagen wir mal, 40 Zentimeter BHD erreicht, da braucht man dann schon wenigstens in den meisten Fällen so 60 Jahre, 50 bis 60 Jahre. Aber für solche dicken Eichen, zum Beispiel, aus denen man Furnierholz herstellen will, die können dann auch schon mal 150 bis 200 Jahre alt werden. Also es kommt von der Baumart, hängt von der Baumart ab und davon, was wir daraus machen wollen.
Organisieren Sie denn auch selber die Pflanzung von Bäumen? Und worauf sollte man dabei aus Ihrer Sicht achten?
Also wir haben hier auch von der Universität Freiburg einen Universitätswald. Der ist jetzt nicht so besonders groß. Das sind etwas über 100 Hektar. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Hektar ist, das sind ungefähr so 120 Fußballfelder, diese 100 Hektar. Da sind wir natürlich auch verantwortlich dafür, was da verjüngt wird. Das meiste machen, versuchen wir dort über natürliche Verjüngung, aber wir bringen dort auch Baumarten ein, die jetzt nicht vorhanden sind, die wir aber in Zukunft dort haben wollen. Ja, das ist jetzt so ein Bergmischwald hier im Schwarzwald und da stehen im Moment noch hauptsächlich Fichten. Und da machen wir uns Sorgen, natürlich angesichts des Klimawandels, um diese Baumart, die jetzt auch schon in vielen anderen Teilen Deutschlands abstirbt. Und deswegen versuchen wir dort eben andere Baumarten zu verjüngen, wie zum Beispiel die Tanne oder auch die Buche, die mit den höheren Temperaturen und auch mit den Borkenkäfern weniger Probleme haben als die Fichte. Also da und wir selbst pflanzen vor allen Dingen auch Experimente. Also jetzt keine Wälder, die normal bewirtschaftet werden, sondern wo wir eben herausfinden wollen, wie zum Beispiel unterschiedliche Baumarten auf einem bestimmten Bodentyp oder auf einem bestimmten Standort, der charakterisiert ist durch sein Klima, also Temperatur- und Niederschlagsregime, wie sie dort wachsen. Oder wir haben viele Experimente dazu, wie sich unterschiedliche Baumarten gegenseitig beeinflussen, ob die zum Beispiel davon profitieren, dass sie andere Nachbarn haben oder ob sie besser wachsen, wenn sie von Nachbarn der gleichen Art umgeben sind. Also wir legen sehr viel Experimente an für unsere wissenschaftlichen Untersuchungen.
Welche Experimente sind das dann genau? Können Sie ein paar Beispiele nennen von Baumarten und kommen die dann aus anderen Ländern der Welt oder wo kommen die her?
Sowohl als auch. Also wir haben, wie gerade gesagt, auch Experimente, wo es viel um Mischungen von Baumarten geht, wo wir also konkret dieser Frage nachgehen, was die Funktion der Baumartenvielfalt ist. Also zum Beispiel, ob in einem Bestand, in dem ich 4 oder 6 Baumarten habe, ob da mehr Biomasse produziert wird als in Beständen, wo ich nur eine Baumart habe, ob diese Bestände widerstandsfähiger sind gegenüber Schädlingen oder Krankheiten, ob dort zum Beispiel mehr Kohlenstoff in den Boden eingelagert wird, in der organischen Substanz. Also solche Fragen. Und da haben wir hier zum Beispiel in der Nähe von Freiburg ein Experiment. Da haben wir 6 Baumarten aus Europa genommen und 6 Baumarten aus Nordamerika. Und das sind immer Paare quasi. Also für eine europäische Eiche haben wir eine nordamerikanische Eiche, für eine europäische Lärche eine nordamerikanische Lärche, sodass wir nicht nur den Effekt von Mischungen untersuchen können, sondern auch, ob die Frage, ob eine Baumart heimisch oder nicht heimisch ist, auch noch einen Einfluss darauf hat, auf die Prozesse, die wir da untersuchen. Dann haben wir auch so Experimente, in denen wir tatsächlich wissen wollen, was die Baumarten der Zukunft sind. Und da haben wir eben auch eine ganze Reihe von einheimischen Baumarten, aber eben auch solche, die vor langer Zeit schon aus Nordamerika zu uns eingeführt worden sind, wie die Douglasie oder die Roteiche und auch Baumarten, die aus Südeuropa kommen, also die ganz nah verwandt sind mit unseren einheimischen Arten, aber eigentlich an ein wärmeres und trockeneres Klima schon angepasst sind. Und da wollen wir schauen, wie jetzt diese unterschiedlichen Baumarten auch auf solche extremen klimatischen Verhältnisse reagieren, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Und da zeigt sich zum Beispiel in diesem einen Versuch, den wir hier auch in der Nähe von Freiburg haben, dass insbesondere so eine Eichenart aus Südosteuropa, die Zerreiche, dass die deutlich besser mit diesen heißen, trockenen Sommern zurechtkommt als unsere einheimischen Eichenarten. Und auch die nordamerikanische Roteiche da deutlich besser mit zurechtkommt als die einheimischen Eichenarten.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Arten genannt, die sehr robust sind, vielleicht auch robuster als unsere heimischen Arten. Sie wachsen teilweise sehr schnell und halten viele Einflüsse aus, wie Hitze, Trockenheit oder Überschwemmung. Die können wir aber ja nicht einfach in ganz Deutschland pflanzen und damit ist das Problem behoben, oder?
Nee, das geht auch deswegen nicht, weil wir gar nicht die Kapazitäten dafür hätten. Ja, also wenn man sich das mal vorstellt, was wir in Deutschland an Waldfläche haben, ja, das sind über 11 Millionen Hektar, und sich anschaut, welchen Anteil nicht heimische Baumarten jetzt einnehmen, da kommen wir auf Werte, das sind geringe Prozentanteile, also wahrscheinlich 3 bis 4% der Baumarten sind nicht heimisch. Und so schnell könnte man das gar nicht hinbekommen. Ja? Also selbst wenn man wollte, oder in vielen Fällen ist es auch nicht sinnvoll. Also zum einen denke ich, dass wir auch unter den heimischen Baumarten noch viele Baumarten haben, deren Potenzial wir noch gar nicht wirklich kennen. Ja, das sind seltene Baumarten, die bisher so ein Schattendasein gefristet haben, weil sie vielleicht aus forstlicher Sicht nicht relevant waren, die also auch natürlicherweise bisher nur in geringen Prozentanteilen vorkommen. Und das sehen wir, diese Baumarten werden jetzt im Klimawandel mehr und mehr auch gepflanzt, wie zum Beispiel der Spitzahorn oder die Elsbeere oder der Speierling. Aber auch diese Baumarten kann man jetzt nicht auf großer Fläche überall bringen, weil die Ressourcen gar nicht dafür da sind und weil wir auch gar nicht so viel Saatgut aus den jetzigen Beständen haben und so viel Material nachziehen können. Bei den Baumarten, die jetzt eben auch nicht einheimisch sind, da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, was den Artenschutz angeht. Denn viele unserer Waldarten, wie zum Beispiel Käfer, Insekten, andere Insekten wie Schmetterlinge oder auch Pilze, die leben halt sehr spezifisch auf eine Art. Ja, manchmal erkennt man das ja auch schon in den Namen der Arten. Ja, da gibt es einen Eichenspanner oder einen Eichenwickler oder eine Buchenwollschildlaus oder bei den Pilzen eine Eichenrotkappe oder sowas. Nicht? Das sind also Arten, die kommen speziell auf diesen Arten vor. Und wenn man jetzt diese heimischen Arten quasi ersetzen würde mit Arten, die ganz anders sind, dann würden diese Arten eben deutlich weniger Lebensraum finden. Und es ist auf der anderen Seite natürlich nicht so, dass die einheimischen Arten jetzt, die nicht heimischen Arten, die hier eingeführt werden, im Prinzip keine der heimischen Arten auch beherbergen können oder ihnen Habitat geben können. Aber in der Regel ist es etwas weniger. Ja, wenn wir zum Beispiel uns die Douglasie anschauen, das ist ganz interessant, die kommt jetzt aus Nordamerika, aber wir hatten hier in Europa vor den Eiszeiten im Prinzip auch einen Vertreter dieser Baumgattung Douglasie. Das heißt, es gibt ganz alte Arten, die haben im Prinzip noch so ein evolutionäres Gedächtnis oder die sind so generalistisch, dass die auch nach wie vor die Douglasie besiedeln. Also man findet sowohl bei uns hier in Europa unter der eingeführten Douglasie Pfifferlinge, wie auch in Nordamerika. Da gibt es auch Pfifferlinge in Douglasienwäldern. Ja, aber es gibt halt andere Arten, die finden wir nicht auf diesen eingeführten Baumarten.
Würden Sie denn sagen, dass eine Vielfalt an verschiedenen Baumarten einen Wald robuster macht?
Auf jeden Fall. Ja, also das sehen wir. Wir müssen immer damit rechnen, dass Baumarten nicht mehr mit den zukünftigen Verhältnissen klarkommen. Und das sind eben nicht nur die klimatischen Veränderungen, sondern das sind auch, und das kann sehr gravierend sein, eben eingeschleppte Krankheiten und Schädlinge. Das sehen wir zum Beispiel jetzt an einigen Baumarten wie der Esche, die im Prinzip in nicht nur ganz Deutschland, sondern ganz Europa auf großer Fläche abstirbt, weil ein Pilz eingeschleppt worden ist, der die Gefäße, die Leitgefäße, in denen das Wasser transportiert wird, blockiert und dann diese Esche von oben abstirbt. Deswegen heißt diese Krankheit Eschentriebsterben. Das haben viele vielleicht auch schon mal gesehen, ja, wenn sie sich so Eschen in Wäldern angucken, dass diese Kronen so dürr werden und die obersten Triebe absterben. Und gegen diese Krankheit haben wir bisher kein Mittel gefunden. Und das ist bei vielen pilzlichen Krankheiten der Fall. Und im Moment müssen wir uns im Prinzip darauf einstellen, dass die Esche verschwindet. Und so sind in der Vergangenheit schon viele Schädlinge und Krankheiten eingeführt worden. Und wir sind immer noch nicht gut darin, das zu verhindern. Das hat viel mit dem globalen Warentransport zu tun. Und wenn wir uns diesen Warentransport anschauen, der ist hier in Europa hauptsächlich mit Nordamerika und mit Südostasien, Japan, China und diese Region. Und da haben wir ganz ähnliche Waldökosysteme. Also die gleichen Gattungen kommen dort vor. Das ist eine andere Esche, die dort vorkommt, oder eine andere Kastanie oder eine andere Buchenart, aber sehr, sehr nah verwandt. Das heißt, dass Schädlinge, die dort auf diesen Baumarten vorkommen, dann sehr schnell hier auf unsere Baumarten überspringen können und dann große Schäden anrichten. Und somit müssen wir im Prinzip rechnen, dass das auch in Zukunft passiert. Und das kann dann auch eben nicht nur mit Baumarten, die nicht so häufig sind wie die Esche. Aber man stellt sich mal vor, sowas würde mit der Buche passieren. Ja, mit unserer wichtigsten Laubbaumart. Da würden wir ganze Wälder auf einmal verlieren. Und dafür kann uns nur eine Mischung schützen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir zum Beispiel Schädlinge oder Krankheiten einführen, die alle Baumarten gleichermaßen betreffen und befallen, die ist sehr gering. Es ist also im Prinzip eine Risikostreuung, die wir haben mit den Mischbeständen. Und etwas anderes, das ist eigentlich auch noch sehr spannend, was wir bei Mischbeständen beobachten, dass wir nicht nur das Risiko streuen, sondern dass auch die einzelne Baumart an sich in Mischung häufig weniger anfällig ist für diese Krankheiten und Schädlinge. Ja, also wenn ich da einen einzelnen Baum von einer Art habe, der umgeben ist von anderen Baumarten, dann finden den die Schädlinge nicht so schnell, ja? Weil sie nicht einfach vom Nachbarn auf den nächsten Baum überhüpfen können oder sich verbreiten können, sondern der im Prinzip durch diese Verdünnung von Baumarten etwas geschützt ist. Ja, und das betrifft vor allen Dingen pilzliche Krankheiten und Insektenschädlinge.
Sie beobachten den Wald in Deutschland ja schon ziemlich lange. Wie hat er sich denn in den letzten Jahrzehnten verändert und können Sie eine Prognose geben, wie er in 20 Jahren vielleicht aussehen könnte?
Also in die Vergangenheit zu schauen, ist immer leichter als in die Zukunft. Der Wald hat sich deutlich geändert. Zum einen kann man sagen, dass der Wald in den letzten 20 Jahren deutlich natürlicher geworden ist. Das heißt, der Anteil an Laubbäumen hat zugenommen und der Anteil an Nadelbäumen hat abgenommen. Die Wälder sind älter geworden im Durchschnitt. Sie sind gemischter geworden und auch viele wichtige Strukturen in Wäldern, wie zum Beispiel Totholz, das hat zugenommen. Und das waren vor allen Dingen Veränderungen, die durch eine bewusste Bewirtschaftung eingetreten sind. Jetzt haben wir natürlich auch vor allen Dingen in den letzten zwei Jahrzehnten einen zunehmenden Einfluss von klimatischen Extremen, die eben auch zu einer viel, viel höheren Sterblichkeit der Bäume geführt haben. Jetzt gerade seit 2018 haben wir über 500.000 Hektar Wald verloren in Deutschland. Das sind hauptsächlich die Fichtenwälder, die durch die massiven Ausbreitungen des Borkenkäfers abgestorben sind. Und das ist wirklich ein ganz neues Phänomen, dass ganze Waldlandschaften innerhalb von weniger Jahren total umgekrempelt werden durch dieses flächige Absterben der Fichtenbestände. Und das sehen wir und das wird sicherlich auch in naher Zukunft nicht abnehmen, diese hohe Sterblichkeit, insbesondere eben bei einheimischen Nadelbäumen wie der Fichte, der Kiefer. Wir sehen es aber auch hier im Schwarzwald in den tieferen Lagen mit der einheimischen Tanne. Also gerade die Nadelbäume werden abnehmen, auch in Zukunft. Wenn wir jetzt versuchen, mal in die Zukunft zu schauen, diese was wir eben Störungen nennen. Also Störung ist im Prinzip, wenn durch Feuer oder Wind oder Hitze oder dann eben Krankheiten oder Schädlinge Bäume absterben. Das nennen wir eine Störung. Diese Störungen, die werden zunehmen, eben auch mit dem globalen Wandel. Und das heißt langfristig gesehen, dass auch unsere Wälder wahrscheinlich nicht mehr so und die Bäume in den Wäldern nicht mehr so alt werden, dass wir so einen höheren Umsatz der Wälder haben, also ältere Bäume schneller absterben und dann ersetzt werden durch neue. Und das hat natürlich auch viele Konsequenzen. Das hat sicherlich auch die Konsequenz, dass sich vor allem kleinere Waldbesitzer aus der aktiven Bewirtschaftung der Wälder etwas zurückziehen werden, weil die Investitionen, die man jetzt tätigen muss, zum Beispiel dadurch, dass man neue Baumarten anbaut, sehr hoch sind, aber auch eben sehr, sehr unsicher. Ja, wenn man das mit einer Situation in, sagen wir mal, der Wirtschaft vergleicht, wir haben auf der einen Seite eine sehr, sehr große Unsicherheit, was die zukünftige Entwicklung angeht. Und auf der anderen Seite haben wir eben einen sehr hohen Bedarf an Investitionen. Wenn man zum Beispiel so einen Wald neu pflanzt, das kostet schnell mal 20.000 Euro für so einen Hektar, ne? 100 mal 100 Meter. Da kann man also sehr viel Geld verbuddeln, von dem man nicht weiß, ob man im Prinzip da die Früchte dieses eingesetzten Kapitals nochmal ernten kann. Und von daher werden sich, wie gesagt, viele kleine Waldbesitzer da eher zurückziehen, was ich nicht als eine gute Entwicklung sehe. Denn letztendlich müssen wir auch in Zukunft schnell reagieren können auf die Dinge, die da passieren im Wald, gerade eben auch diese unvorhersehbaren Dinge, um sicherzustellen, dass der Wald sich noch in eine gewünschte Richtung entwickelt. Und dafür brauchen wir eben auch die Leute auf der Fläche, die in der Lage sind, das Geschehen im Walde zu beobachten und da auch, wenn nötig, steuernd einzugreifen.
Das sind aber keine besonders guten Aussichten für den Wald der Zukunft. Für was können wir tun? Also das Klima schützen, denke ich mal, um auch den Wald damit zu schützen. Oder sehen Sie da noch andere Ansatzpunkte?
Also, wenn wir die Frage stellen, was kann die Gesellschaft da tun, was können wir alle da tun? Ja, das ist natürlich das Erste und Allerwichtigste, ja, Klimaschützen, aber auch in unserem Konsumverhalten uns ändern. Das hat natürlich was mit Klimaschutz zu tun, aber eben auch zum Beispiel, wie ich gesagt habe, mit den Waren, die eingeführt werden, ja. Man muss nicht unbedingt Pflanzen kaufen aus dem Baumarkt, die in Südostasien großgezogen worden sind, ja? Oder in Mittelamerika oder sonst wo, sondern da vielleicht auf Produkte greifen, die da mit weniger Risiko behaftet sind. Ja? Oder es muss vielleicht nicht der Granit aus China sein, der in Holzkisten kommt, in denen die Larven der Schädlinge drin sind. So ist zum Beispiel der asiatische Laubbockkäfer nach Europa gekommen. Also auch da können wir sicherlich etwas tun. Und ich denke, wir sollten auch sehen, dass, wenn wir nochmal zurückkommen, wieder auf die Ansprüche, die wir an den Wald stellen, dass diese Ansprüche im Prinzip bisher durch die Waldbesitzenden, also Staatswald, Kommunalwald, aber auch viel Privatwald. Ja, wir haben ja knapp die Hälfte des Waldes in Deutschland in privater Hand, dass wir das bisher im Prinzip für lau bekommen haben. Ja, niemand von uns muss bezahlen, wenn er zum Joggen oder Radfahren in den Wald geht, für das Trinkwasser, das wir aus dem Wald beziehen, zahlen wir zwar, aber die Wasserwerke, die das Trinkwasser aus dem Wald beziehen, die zahlen dafür nichts den Waldbesitzern. Und das wurde im Prinzip bisher von den Waldbesitzern, oder es war möglich für die Waldbesitzer, das alles im Prinzip so mit bereitzustellen, weil sie ihre Wälder aus dem Holzerlös bewirtschaften konnten. Ja, aber es wird vielfach in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil unsere Wälder in Zukunft deutlich weniger produktiv sein werden. Ja, wir haben weniger produktive Baumarten und durch den Klimawandel wird auch das Wachstum zurückgehen. Sodass also der Ertrag, den Waldbesitzer, Waldbesitzerinnen aus dem Wald ziehen können, sehr wahrscheinlich abnehmen wird. Und wir uns dann fragen müssen, ob wir nicht im Prinzip auch da etwas übernehmen müssen, um diese ganzen Leistungen, die wir aus dem Wald beziehen, auch in Zukunft beziehen zu können. Ja? Also die Waldbesitzenden quasi dafür honorieren, dass sie den Wald so bewirtschaften, wie wir uns das auch vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in Ihre spannende und wichtige Arbeit. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Wenn unsere Walddetektive nur eine Sache über den Wald nicht vergessen sollten, was wäre das?
Also, ich denke, das Wichtigste ist, und ich hoffe, das ist den meisten schon klar, dass Wälder ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Lebensgrundlage sind. Und diese Lebensgrundlage müssen wir schützen. Und das heißt, dass wir jetzt in naher Zukunft vor allen Dingen auch die Wälder an den Klimawandel anpassen müssen. Ja, also selbst wenn wir alles tun, um den Klimawandel jetzt nicht noch zu verschlimmern, das, was wir in der Vergangenheit schon ausgelöst haben, wird unsere Wälder verändern. Und diese Veränderungen, die sind so schnell, dass so natürliche Anpassungsprozesse da einfach nicht mehr Schritt mit Schritt halten können. Also wir müssen im Prinzip unsere Wälder aktiv anpassen. Und das heißt eben andere Baumarten, mehr Mischung, den Artenreichtum erhalten. Und wenn die Hörerinnen und Hörer das mitnehmen können und vielleicht sich auch mal überlegen können, welchen Beitrag sie dazu leisten, zum Beispiel auch mal bei einer Pflanzaktion mitzuhelfen oder so, dann haben wir schon viel gewonnen.
Vielen Dank, Herr Baurus.
Gerne.